Hallo du, ja genau du. Schnall dich an und halte dich fest, denn hier kommt dein neuer Lieblingspodcast.
Wir präsentieren dir Trommelwirbel, Applaus und Konfettiregen bitte. Faltenalarm. Vergiss mal für einen Moment den ganzen Quatsch über Anti-Aging und das Diktat der Jugend. Bei uns geht's um dich und dein unfassbar geiles Leben, egal wann du geboren wurdest. Wir reden Tacheles über alles, was uns Frauen bewegt, begeistert und manchmal auch zum Haare raufen bringt. Von den kleinen Alltagsdramen bis zu den großen Glücksmomenten, von skurrilen Beauty-Trends bis zu den besten Life-Hacks. Bei uns kommt einfach alles auf den Tisch. Und das mit ordentlich Charme, einer Prise Selbstironie und ganz viel Herz.
Egal, ob du gerade einen kleinen Motivationskick brauchst, dich fragst, ob nur du diese eine verrückte Sache erlebst oder einfach mal so richtig lachen möchtest, während du das Leben feierst. Faltenalarm ist dein perfekter Begleiter. Wir sind hier, um dir zu zeigen, das Leben wird mit jedem Tag spannender, schöner und ja, auch witziger.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Faltenalarm. Ich bin Sarah.
Und ich bin Mona.
Ja, und heute gehen wir mal den unterschiedlichsten Ernährungsformen auf den Grund, beleuchten den wissenschaftlichen Hintergrund und zählen mal die ganzen Vor- und Nachteile auf und haben natürlich, weil wir einen Foodblog ja auch hinter uns haben, das passende Rezept dafür mit dabei.
Ich bin schon ganz gespannt, weil Sarah hat das ja heute vorbereitet.
Ja, Sarah? Ja, ich habe das heute mal vorbereitet. Ich habe da was vorbereitet.
Ja, genau. Oh. Ja, ich bin echt gespannt. Wir beschäftigen uns ja viel mit Ernährung, einfach weil, wie du es ja eben schon gesagt hast, wir den Foodblog im Hintergrund haben. Und ja, auch so, ich weiß nicht, Sarah, wie ernährst du dich denn? Wollen wir mal mit anfangen? Wir reden mal über uns als erstes,
oder? Reden mal über uns. Also meistens reden wir über Männer. Heute reden wir über uns. Wie war das mit der Couch, ne? Du wolltest mir eine Couch herstellen, ne?
Genau.
Nein, also ich glaube, ich kann mich jetzt auf gar keine festlegen.
Ehrlich? Aber was, oder ich sag mal so, man hat ja immer so ein gewisses Ziel, was man erreichen möchte. Also nicht, was du erreichen tust, sagt man ja nicht, ne? Ich tue. Nein, Gott. Also nicht das, was du wirklich erreichst, sondern was du halt erreichen möchtest. Weil man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung, man will gesünder leben oder sonst irgendwas. Hat ja jeder, oder?
Das Ziel, also mein Ziel wäre die antientzündliche Ernährung.
Okay. Also das liegt jetzt wahrscheinlich auch am Lipidem oder so, ne?
Denk. Genau.
Genau, dann ist das, wäre das eigentlich die optimale Ernährungsform.
Das wäre die optimale Ernährungsform.
Okay, und in der Realität ist es manchmal schwierig, oder?
Okay. Manchmal ist es schwierig, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich nicht alleine am Tisch sitze und esse.
Man kann nicht verstehen, das ist dann schon manchmal nicht so einfach, ne? Oder wenn auch einfach mal die Zeit fehlt, denke ich, oder?
Genau. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Je gesünder es wird, desto mehr Zeit musst du investieren.
Genau.
Wenn du jetzt so eine klassische Mischkost, also omnivore Ernährungsform hast, ist das schon viel einfacher, weil da kannst du ja alles essen. Mhm. Da isst man alles.
Okay, ja, das ist natürlich dann schon echt eigentlich ganz gut. Also du kannst wirklich alles von pflanzlich, tierisch, Produkten, alles kannst du zu dir
genau
nehmen. Und so viel wie du.
Fleisch, Fisch, Milch, Eier, Obst, Gemüse, Getreide.
Ja.
Dabei bei der Mischkost sozusagen. Ja, und das ist natürlich auch der Vorteil, weil du bist dadurch total flexibel und hast meistens nur wenige Nährstoffmängel. Ne?
Hat aber natürlich auch Nachteile.
Ja, natürlich hat es auch Nachteile. Aber ich sag jetzt mal so normale Werte wie Vitamin D, die hast du auch mit der Mischkost. Also die, bei den meisten Mischköstlern, die haben auch einen Vitamin-D-Mangel und da können die noch so viel Lebensmittel zu sich nehmen, die das fördern würden oder die Aufnahme fördern würden oder direkt Vitamin D enthalten. Aber da leben wir einfach hier in Deutschland zu sehr an den mittleren Breitengraden und haben zu wenig Sonne.
Ja, genau. Ja, das ist echt ein Problem. Aber es ist natürlich dann auch sehr zuckerlastig, ne, diese Ernährungsform. Und man hat natürlich auch viel gesättigte Fettsäuren, glaube ich, ne, die man dann zu sich
genau
nimmt.
Und verarbeitete Lebensmittel halt, ne, weil dir ja alles offen steht. Du kannst ja alles essen im Prinzip, was du willst.
Was einerseits zwar schön ist und einfach ist, aber natürlich nicht immer so gesund.
Genau, wissenschaftlich betrachtet ist die Mischkost nämlich als biologisch flexibelste Ernährungsform des Menschen anzusehen. Also sie ermöglicht eine umfassende Nährstoffversorgung und du kombinierst halt beides, ne? Also du kombinierst die pflanzliche als auch die tierischen Quellen. Und die Forschung sagt halt auch, dass die moderne, unausgewogene Mischkost mit viel rotem Fleisch und verarbeiteten Lebensmitteln das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einigen Krebsarten erhöhen kann. Also das ist schon
Nicht so ohne.
Nicht so ohne, ne? Also es kommt immer so, wie sagt man, die Menge macht das Gift.
Aber ich glaube, oh, jetzt macht meine Kaffeemaschine wieder im Hintergrund Geräusche.
Ja, du wolltest mich nochmal auf die Kaffeefolge zu sprechen. Ich hatte heute erst keinen Kaffee, ja.
Ganz klar, weil wir wollen aber ganz kurz auf die Kaffeefolge zurückkommen. Die Sarah ist nämlich ein kleiner Kaffeesucht, die haben wir festgestellt und sie möchte auch gerade davon loskommen.
Ne? Ja, wie gesagt, ich habe heute nur eine Tasse Kaffee gehabt.
Genau. Aber ich wollte dich jetzt mit der Kaffeemaschine noch
erinnern. Ich habe ja auch eben dankend abgelehnt.
Ja, aber kommen wir jetzt nochmal auf die Mischkost zu sprechen. Ne? Ich würde mal fast behaupten, dass ja der größte Teil der Bevölkerung wahrscheinlich Mischkost zu sich nimmt, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also der größte Teil ist ein Mischkosthaushalt und ein Mischköstler, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in unserem Blog wieder, weil wir ganz, ganz viele Rezepte haben, die für Mischköstler quasi super sind.
Ja, das stimmt. Ich meine, wir achten ja schon auch immer auf gesunde Ernährung. Also da haben wir natürlich auch viele Sachen. Aber du hast recht, Mischkost geht halt immer.
Genau. Also dafür einen Rezepttipp zu finden für den heutigen Podcast war eigentlich das Einfachste. Mit noch ein paar anderen. Wobei andere Ernährungsformen, die wir jetzt gleich noch ansprechen werden, schon etwas schwieriger waren. Sag mal, fällt dir jetzt so ganz spontan so ein typisches Gericht für Mischköstler ein? So ein deutsches, typisches Gericht.
In der Roulade?
Ja.
Wie bei Oma.
Wie bei Oma. Und das wird typisch so kombiniert, meistens mit Klößen und Rotkraut. Dann hast du wenigstens fürs Gewissen noch so ein bisschen Gemüse dabei.
Auch wenn es total verkocht hast.
Naja, das Rotkraut ja nicht.
Ja.
Wenn du das selber frisch machst und so, aber wir haben ja alles auf dem Blog, also so ist ja nicht.
Genau.
Ja. Oder halt des deutschen Lieblings, Fast Food, kann man ja auch selber machen, ne?
Stimmt.
Haben wir, glaube ich, so ein ganz tolles Rezept für einen Big Mac-Salat.
Oh, der ist lecker. Kennst du den? Also hast du den auch schon ausprobiert?
Ausprobiert, ja, für meine Familie. Ja. Die fanden den auch total genial.
Ein super Grillsalat übrigens.
Ja, und tatsächlich hat den meine Tochter auch mitgenommen. Ne? Also das war super als Meal Prep.
Und kann man gut vorbereiten. Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht sollten wir mal eine Folge auch nochmal beim Meal Prep machen. Weil da
ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Da können wir uns voll auslassen. Ja, genau. Und gut, dann haben wir jetzt die Mischkost. Hört sich erstmal super an, aber wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Sachen.
Genau. Jetzt die naheliegendste Form von der Mischkost ist die flexitarische Ernährung.
Also kenne ich.
Kennst du? Gut.
Ich würde mich ja fast dahin so einstufen, weil eigentlich versuche ich es ja schon relativ vegetarisch hinzubekommen, funktioniert aber manchmal nicht immer. Und man hat ja doch manchmal auch ein wenig Lust auf Fleisch und da finde ich das ganz gut. Und deswegen glaube ich, so spontan würde ich jetzt sagen, dann wäre ich jetzt Flexitarier, oder?
Dann bist du Flexitarier, ja? So würde ich sagen. Genau. Also Mona hat das schon ganz gut beschrieben, ne? Also im Prinzip sind Flexitarier Teilzeit-Vegetarier, ne? Die hauptsächlich pflanzlich oder vegetarisch essen und sich ab und zu halt nochmal ein bisschen Fleisch erlauben. Oder auch Fisch. Der Vorteil, du bist natürlich flexibel.
Ja.
Oder so, und du sagst auch, heute habe ich mal Lust. Dann esse ich mal ein bisschen Fleisch oder Fisch, gerade wenn es irgendwie was Geiles gibt, so wie Garnelen oder so.
Oder ein leckeres Steak auch mal. Also da muss ich da zwar echt Bock drauf haben, aber klar, man hat halt auch mal Lust auf ein bisschen Fleisch.
Genau. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Deswegen flexitarische Ernährung, weil man halt keine strengen Verbote hat, aber schon der Fleischkonsum etwas reduziert ist, ne? Nicht so offen gehalten wie bei der Mischkost, aber schon, dass man sagt, eher pflanzlich und wenig.
Ich würde sogar fast sagen, das ist so die, passt auch zur Empfehlung von der WHO, ne?
Genau, richtig.
Weil die haben ja gerade was das rote Fleisch angeht, haben die das ja so ein bisschen runtergeschraubt die letzten Jahre. Also es geht ja eigentlich jedes Jahr so ein bisschen weiter nach unten. Man soll ja immer mehr drauf verzichten, weil es ja wirklich auch viele, viele Nachteile hat, das Fleisch. Und von daher passt das schon, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wie viel Gramm sind es da in der Woche? Weißt du das? 200 höchstens?
Ich glaube in der Woche, ne?
Also mehr sollte man eigentlich nicht essen.
Aber was sind 200 Gramm? Also für manche, wenn ich so an Männer denke,
wo wir wieder beim Thema sind.
Ja, was sind da 200 Gramm?
Gar nichts, wirklich. Die essen ja, wenn sie ein Stück Fleisch essen, so viel davon, das ist ja wirklich Wahnsinn. Da atmen die 200 Gramm weg wie nix, würde ich sagen.
Aber ist halt auch nicht gut, Übergewicht, Bluthochdruck, bestimmte Krebsarten, die davon gefördert werden und so. Also das ist schon tricky mit dem Fleisch.
Auf jeden Fall. Von daher ist diese Ernährungsart als Flexitarier ja gar nicht so schlecht.
Oder? Ja,
und man hat natürlich auch den Vorteil, für die, also im Gegensatz zu den Leuten, die jetzt vegan leben, dass man ja nicht unbedingt so extreme Mangelerscheinungen hat.
Richtig, genau. Fällt dir denn spontan ein Rezept ein?
Was flexitarisch ist? Das ist aber schwierig. Also darfst du jetzt Fleisch haben oder nicht?
Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wenn wir jetzt Rezepte raussuchen, darf es dann Fleisch haben oder darf es dann kein Fleisch haben? Deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt ein Rezept nennen, was man essen kann, wunderbar ohne Fleisch, aber es auch nichts machen würde, wenn du Fleisch dran packst.
Da würde mir jetzt spontan tatsächlich was Asiatisches einfallen, weil es ist jetzt gerade auch sowieso bei Zimtliebe auf dem Blog ganz großes Thema. Wir machen gerade so die asiatischen Wochen, es gibt ganz viele neue Rezepte und da passt Pak Choi ganz toll dazu.
Stimmt,
ne?
Richtig.
Ja, liebe ich ja total.
Und da bist du dann auch flexibel, ne? Da kannst du dazu machen oder Hühnchen oder
ja.
Auch vielleicht Steak. Ich weiß nicht, was esst ihr dazu?
Tatsächlich esse ich den Pak Choi dann meistens mit Reis und noch mehr Gemüse.
Reis und mehr, also ihr merkt schon, total flexi.
Ja.
Reis,
ne? Aber ja, aber das ist schon, da machen wir dann wenig Fleisch dazu, muss ich sagen. Aber klar, Hühnchen würde super dazu passen, oder?
Ja. Cool.
Ja, ja.
Kommen wir doch mal von der flexitarischen Ernährung zur vegetarischen Ernährung.
Ey, mein Ziel.
Dein Ziel?
Ja.
Kein Fisch, kein Fleisch.
Mhm. Finde ich super.
Das ist super.
Okay.
Ja. Also es gibt verschiedene Unterarten, ne? Und da kommt es dann nachher auf den Konsum von Milchprodukten und Eiern drauf an. Also es gibt Ovo-Lacto-Vegetarier, Lacto-Vegetarier, Ovo-Vegetarier und was weiß.
Kennst du da genau die Unterschiede?
Ich weiß nicht so alles. Ja, die einen,
weil ich habe die Welt noch nie gehört.
Also die einen, also Vegetarier an sich essen kein Fisch und kein Fleisch. Das ist die Regel. Mhm. Das heißt, ich als Vegetarier darf auch Milch und Eier. So. Dann gibt es welche, die verzichten aber auf Milchprodukte.
Ja.
Und dann gibt es welche, die verzichten auf Ei.
Ah, okay. Und wenn sie nur auf eine Sache verzichten, sind sie ja trotzdem jetzt nicht vegan, weil wenn sie auf alles verzichten würden, wäre es ja dann schon die vegane Ernährung. Und so ist es dann halt vegetarisch, aber spezieller.
Richtig.
So?
Genau. Es ist eine spezielle Unterart der Vegetarier.
Na? Okay, also ich habe es verstanden.
Das ist gut. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch verstanden. Ja, das Schwierige bei der vegetarischen Ernährung ist ein Mangel an Eisen, Vitamin B12 und Zink. Weil das kann passieren,
wenn man nicht auf den Speiseplan achtet.
Also wenn du einfach nur so drauf los isst, sage ich jetzt mal, aber das ist eigentlich bei jeder Ernährungsform, außer bei der Mischkost so, du musst schon so ein bisschen gucken, dass du all so deine Nährstoffe gedeckt kriegst, dass du da nicht in den Mangel rutscht. Aber das kriegen wir durch Blutergebnisse, wenn man da schön brav alle halbe Jahr mal zum Blutabnehmen geht spätestens,
bekommt man das eigentlich gut geregelt. Ne?
Das ist gut geregelt und dann kann man auch erstmal mit Ernährung gegensteuern, bevor man da mit richtig harten Dingern.
Auf jeden Fall, weil ich finde immer, man muss sich gerade am Anfang, wenn man so eine neue Ernährungsform anfängt, ja auch einfach so ein bisschen drauf konzentrieren, muss gucken, was passt, was bringt mir eigentlich, oder was würde mir jetzt fehlen und was muss ich dann einfach mehr zu mir nehmen. Jetzt zum Beispiel, wenn man einfach das Eisen ausgleichen will, muss man ja wirklich einfach mehr Hülsenfrüchte zu sich nehmen, was wäre ja eigentlich zu wenig.
Ja, ne? Das stimmt.
Ja, also zumindest in unserer deutschen Ernährung, sage ich mal. Denn es ist wirklich, wir essen ja relativ wenig Hülsenfrüchte mittlerweile. Früher, meine Oma hat super viel gemacht. Da gab es immer Linsen, Bohnen, sonst irgendwas. Die waren, ne? Das war immer Thema. Aber heute ist es echt wenig geworden.
Das stimmt. Und gerade die Hülsenfrüchte enthalten ja viele Proteine. Da verweisen wir nochmal auf unsere Proteinfolge. Das heißt, wenn ich jetzt auch Eier weglasse, wären Hülsenfrüchte eine super Alternative dazu. Ne?
Die wichtigste
eigentlich. Genau.
Ne? Ja, klar.
Wissenschaftlich gesehen ist es ja so, dass die vegetarische Ernährung halt von großen Gesundheitsorganisationen sogar als gesundheitsfördernd eingestuft wird. Das heißt, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ Diabetes 2, das wird gesenkt. Und dadurch, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wenn ich natürlich Fleisch und Fisch weglasse, muss ich ja irgendwas anderes zu mir nehmen, um satt zu werden. Hülsenfrüchte ins Spiel, mehr Ballast, ich hoffe, um sekundäre Pflanzenstoffe und dann wird da wieder ein Schuh draus. Ne?
Ja.
Immer schön darauf achten, wenn ich mich so vegetarisch ernähre, so vegan kommen wir gleich noch, Lass ich da auch das Richtige zu übernehmen, weil es geht halt auch, ne?
Das stimmt wohl.
Aber sowas Leckeres auf dem Blog habe ich mal geguckt. Also ich liebe ja, oder früher habe ich sehr oft bei meiner Oma gefüllte Paprika gegessen.
Oh ja, die habe ich auch geliebt.
Vegetarisch, ne?
Ja, das stimmt.
Und das stimmt. Rezept auf unserem Blog, das ist richtig lecker, habe ich festgestellt.
Das Rezept finde ich auch zum Beispiel super, wenn man in der Familie einen Vegetarier hat und einen, der halt normal ist, also der die normale Mischkost ist. Weil man kann die Paprika vegetarisch zubereiten, die eine, und die andere dann einfach mit dem Fleisch. Und das finde ich super. Also dann kommt sich keiner ins Gehege, jeder bekommt das, was er möchte, und alle sind glücklich, genau. Oder? Das
ist eine super Idee. Gerade wenn du mehrere verschiedene, wie du sagst, ne, Esser am Tisch sitzen hast, kannst jede Paprika so füllen, wie der das möchte. Das ist schon gut.
Ich glaube nämlich gerade mit Familie ist es ja doch immer, also wenn Kinder da sind, ist es schon immer schwierig, ne, wenn man so eine besondere Ernährungsform dann einfach mal umsetzen will oder vielleicht auch mal eine Diät oder sonst irgendwas. Schwierig, oder?
Ja. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, also wenn ich jetzt mir einen aussuchen dürfte, könnte ich mich nicht entscheiden, weil es einfach schwierig ist, ne? Manchmal sieht unser Essenstisch aus wie ein ganzes Buffet, damit sich jeder nehmen kann, was er denn gerne essen möchte. Aber das kostet einfach Zeit, ne? Da braucht man ja vorzumachen.
Das glaube ich. Ja. Ja, was hast du noch im Gepäck?
Pestetarische Ernährung, sagt dir das?
Nee, so spontan gerade nicht.
Das wird oft als Übergang zum Vegetarismus? Heißt das Vegetarismus? Ja.
Vegetarismus hört sich aber komisch an davor. Ja, also wenn man Vegetarier werden will.
Genau, also Pestetarier verzichten auf Fleisch, essen aber Fisch und Meeresfrüchte. Also das ist auch wieder
halber Vegetarier.
So ein halber Vegetarier. Also die essen Fisch und Meeresfrüchte und die essen auch Eier und Milchprodukte, aber kein Fleisch. Also bei denen ist nur Fleisch verboten.
Okay, hat natürlich den Vorteil, dass die mit den Omega-3-Fettsäuren kein Problem kriegen.
Ganz genau.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Ja, und aus ethischer Sicht lehnen sie halt nicht nur den Konsum von Tieren ab, also von Fleisch, sondern haben halt auch noch die Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung mit dabei, ne? Mhm. Bis auf den Fisch und die Meeresfrüchte. Mhm. Na ja auch, da können wir vielleicht mal unseren anderen Podcast erwähnen. Es geht serviert, da hat er ja eine Folge gemacht über Nachhaltigkeit, das heißt über Fisch. Kann man sich jetzt auch streiten, was das Ethische angeht. Wenn er hier irgendwo selber gefangen ist, super. Aber wenn er geschifft kommt aus, weiß ich nicht, Nordamerika oder so.
Absolut.
Da können wir uns jetzt auch drüber streiten, ob wir das unbedingt haben wollen, brauchen oder nicht.
Ja, oder ob es vielleicht einfach was Heimisches auch tut, ne?
Ja, genau.
Das stimmt. Der ökologische Fußabdruck ist da halt schon sehr wichtig eigentlich. Ne? Sollte man niemals vergessen, wenn es ums Essen geht.
Ja.
Deswegen immer regional, saisonal. Egal, was er isst.
Genau. Weil bei dem Fisch ist es ja halt auch so, ne, dass er den Körper, das hast du ja eben schon mal gesagt, mit Omega-3-Fettsäuren versorgt. Und diese Fettsäuren, die sind ja nachweislich dafür da, das Herz-Kreislauf-System zu stärken und entzündungshemmend zu wirken. Also die Kombination aus diesen Vorteilen von pflanzlicher Ernährung und der Zugabe von Fischfett, die macht sich wissenschaftlich schon sehr gut und ist auch im werden. Also so ist ja nicht.
Ja, super. Und da würde mir doch direkt auch ein Rezept einfallen. Ja, natürlich. Wenn wir jetzt schon so viel von Fisch reden, weil ich grill auch gerne. Du bestimmt auch, oder? Ich liebe Grillen. Wir sind Nordhessen, wir lieben das Grillen. Und Garnelen vom Grill. Einfach lecker, ja, oder?
Richtig schön mit Knobi-Marinade und so, ne?
Braucht man eigentlich gar nichts mehr, nee, oder? Also da bräuchte ich auch gar kein Stück Fleisch, sondern eine Bratwurst. Sind alle Spatzen gefangen bei mir.
Das stimmt.
Oder ein Flammlachs, finde ich auch sehr lecker.
Ja, das stimmt.
Haben wir den auf dem Blog? Ja, den haben wir auch auf dem Blog tatsächlich. Also nicht Flammlachs, aber den normalen Lachs vom Grill findet ihr auch auf dem Blog.
Genau, so sieht's aus. So, und dann gibt es natürlich jetzt kommen wir zu der veganen Ernährung.
Und jetzt wird es ernst.
Sozusagen die Fortsetzung der vegetarischen Ernährung, die alle tierischen Produkte ausschließt. Also kein Fleisch, kein Fisch, keine Milch, keine Eier. Kein Honig, keine Gelatine.
Gar nichts. Ja, schwierig.
Und nicht nur das, sondern man verzichtet über die Ernährung hinaus sogar noch auf Leder und bestimmte Wollearten.
Klar, macht Sinn. Weil gerade Leder, wenn man mal überlegt, wo es herkommt, müssen wir nicht weiter drüber reden. Das vereint sich jetzt nicht mit der veganen Ernährung. Weil es ist ja eigentlich nicht nur eine Ernährung, es ist ja eine Lebenseinstellung, die man dann hat.
Ja, oder Pelz, ne? Also die würden niemals Pelz tragen oder so, ne?
Genau. Och, ganz schwieriges Thema.
Ganz schwieriges Thema, genau. Ja, aber vegane Ernährung ist besonders nachhaltig und kann das Risiko für chronische Krankheiten senken. Tatsächlich.
Von daher eine gute Sache für den Körper und für die Gesundheit.
Ja, wenn denn dann nicht der Mangel an B12 wäre, was unser Gehirn braucht, um ordentlich zu funktionieren.
Habe ich auch mal gelesen, dass das ja tatsächlich mit normalen Lebensmitteln eigentlich gar nicht reinzuholen ist, ne? B12. Also wenn man vegan lebt. Ne?
Ja, der ist ja eh schon schwierig. Ich glaube, Krux ist ja das Ganze. B12 ist zum Beispiel, sage ich jetzt mal, ne? In Pflanzen drin und in Milch. Die Kuh isst die Pflanze, um dann die Milch zu geben. Also kann ich auch gleich eigentlich die Pflanze essen. Also nicht, dass ich jetzt Gras lutschen möchte. Also kann ich doch auch gleich einfach zu mir nehmen. Entweder in Form von zum Beispiel grünen Smoothies, ne? Oder auch wirklich dann halt einfach supplementiert. Das ist nun mal so. Weil es kommt ja nicht nur auf B12 an, es ist ja auch sowas wie Eisen, Kalzium und Jod. Braucht der Körper so braucht. Aber da sind wir wieder wie bei eben, bei dem gleichen Thema. Wenn ich das gut organisiere, dann kriege ich das auch fast super aufgefüllt, ohne dass ich was supplementieren muss.
Genau, aber dann braucht es halt sehr, sehr viel Vorbereitung und ja, Kontrolle über das Essen, was man so jeden Tag zu sich nimmt.
Genau. Also tatsächlich glaube ich, dass es mehr Veganer gibt, die supplementieren, als dass sie es voll und ganz über die Ernährung hinkriegen.
Ja.
Bin mir jetzt aber bei den Zahlen nicht ganz so sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Das könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Das ist einfach schwierig, ne? Weil der Alltag holt einen ja doch immer so ein und dann ist es dann einfach kompliziert, auf alles so im Detail zu achten. Aber wie gesagt, mit dem B12 bin ich mir relativ sicher, das kann man als Veganer nicht so ganz über die Ernährung wieder reinholen. Ne?
Nee, also B12, glaube ich, wird nicht funktionieren. Also das würde auf lange Sicht irgendwann in den Keller schießen. Es sei denn, man findet das Lebensmittel, was man den ganzen Tag über irgendwie kauen, lutschen, essen, weiß nicht, was kann. Aber ich glaube es nicht. Aber trotzdem, die vegane Ernährung kann ja das Risiko für Zivilisationskrankheiten senken. Ne? Habe ich eben schon mal gesagt. Und es gibt halt immer so zwei Gründe. Die einen machen das aus ethischen Gründen, weil die Religion das vorgibt. Und die anderen machen das halt aus Tier- oder Menschenrechtsgründen.
Ja, da hat jeder seine ganz eigenen Gründe.
Genau, da hat jeder so seine eigene Meinung, warum er das macht.
Mhm.
Das ist auch beides vollkommen richtig und beides vollkommen gut so.
Ja.
Egal wie, der Verzicht auf tierische Produkte bedeutet immer, dass wir gesundheitliche Vorteile davon haben werden.
Das heißt, wir sollten auf jeden Fall einmal im Jahr so eine vegane Phase einlegen.
Ja. Veganuary.
Genau. Habe ich ja schon mal erzählt, mache ich ja eigentlich, oder ich versuche es einmal im Jahr auch wirklich mitzumachen im Januar. Die Idee dahinter finde ich auch echt toll. Und es ist natürlich schwierig, das immer durchzuziehen, aber es passt.
Klar.
Also wenn man das wirklich möchte, dann kann man das wirklich mal 3-4 Wochen durchziehen und einfach mal testen, auch für sich neu entdecken. Weil man beschäftigt sich plötzlich mit Lebensmitteln, die man sonst völlig außer Acht gelassen hat, wenn man jetzt normal Mischkost zu sich nimmt.
Das stimmt. Ich habe ja auch ganz, ganz lange vegetarisch-vegan gemacht. Mhm. Bin da jetzt auch sehr weit noch dran.
Ja.
Aber was mich aus der Bahn gehauen hat, war tatsächlich diese Glutenunverträglichkeit. Aha. Wenn du das dann auch noch weglässt, also alles, was Gluten enthält, dann ist der Mangel an Nährstoffen ja noch größer und du schränkst dich noch mehr ein, ne? Und deswegen habe ich dann wieder angefangen, so ein bisschen diese Kombination mit Hühnchen oder so, ne? Dass du so ein bisschen noch was anderes essen kannst, weil es ist halt auch eine Kostenfrage, nicht nur eine Zeitfrage, es ist dann auch irgendwann eine Kostenfrage.
Mhm.
Aber ich würde sagen, Glutenunverträglichkeit ist auch nochmal ein anderes Thema.
Ganz anderes Thema, da müssen wir auch nochmal eine Folge zu machen, glaube ich.
Eine Folge zu, aber nur als kurzer Abreißer, um darauf zurückzukommen. Also je mehr man sich einschränkt, desto mehr Mängel können entstehen und dann wird es halt irgendwann kritisch.
Das darf man auch nie vergessen.
Genau, und dann wird es auch anstrengend. Also, ne, es wird anstrengend, es ist zeitintensiv und es ist geldintensiv. Und dann muss man das irgendwann abwägen. Was mache ich, wie mache ich es und was ist das Beste für mich? Aber ja. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch ganz viele alte Klassiker, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, die man veganisieren kann, wie man so schön sagt. Ne? Fällt dir da was ein, was wir auf dem Blog haben, was wir veganisiert haben?
Also da fallen mir natürlich auch viele Backrezepte ein, weil wir versuchen ja schon einige Rezepte auch in vegan umzugestalten. Ne? Und da hast du ja zum Beispiel vor kurzem, während der Erdbeerzeit, einen ganz, ganz leckeren veganen Erdbeerkuchen gemacht.
Genau, ich habe Apfelkuchen während der Erdbeerzeit gemacht.
Nein, sie hat einen Erdbeerkuchen, einen sehr, sehr leckeren gemacht. Aber es gibt auch einen veganen Apfelkuchen auf dem Blog. Tatsächlich.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, weil wie gesagt, wir versuchen wirklich die Klassiker ja auch immer noch mal so ein bisschen umzumünzen, damit sie jeder essen kann, ne?
Genau. Von veganem Erdbeerkuchen kommen wir zur nächsten Ernährungsform, nämlich frutarische Ernährung. Weißt du, was das ist?
Ja, das hört sich schwierig an und sehr anstrengend, weil man darf ja wahrscheinlich nur Früchte und Nüsse und solche Dinge essen, oder?
Früchte, Nüsse und Samen. Mehr nicht.
Und okay.
Wichtig ist, und dass die alle von der Pflanze abgefallen sind.
Also die darfst du noch nicht mal pflücken?
Doch, geerntet auch, aber du darfst die Pflanze dabei nicht beschädigen.
Gibt es denn Nüsse, wo du die Pflanze beschädigst? Fällt dir da was spontan was ein? Also mir jetzt nicht.
Nein, ich glaube, da geht es eher so die Art und Weise, wie du erntest.
Okay.
Also du kannst ja jetzt zum Beispiel einen ganzen Ast abschneiden und dann schütteln, solange bis das Obst abfällt. Oder du ziehst es halt vorsichtig ab.
Dass du der Pflanze nicht schädigst.
Genau. Oder du halt wartest wirklich, bis es so weit ist, dass man es ganz einfach lösen kann von der Pflanze und dass es nicht noch festhängt. Also ich glaube, da die Frutarier, die nehmen die Pflanzen an sich als Lebewesen wahr und wollen ihnen nicht wehtun.
Ah, okay.
Also das, was sie geben wollen, nehmen sie freiwillig her, wenn du halt die Hand aufhältst quasi.
Fällt dir die Frucht in die Hände.
Genau.
Ja. Das klingt sehr speziell auf jeden Fall. Und wo wir ja gerade dann bei den Mangelerscheinungen ja waren, ne, auch wirklich, ja, also man muss dann schon sehr drauf achten, weil ich glaube, die Mangelerscheinungen sind da schon vorprogrammiert, oder?
Ja.
Ne? Da muss man auf jeden Fall supplementieren.
Ja,
ne?
Weil es fehlt ja alles. Also Eiweiß, Fett, Kalzium, B-Vitamine, es ist ja nichts. Also ja. Natürlich, es sind Vitamine in den Früchten. Ne? Und es sind auch gewisse Fette in den Nüssen. Gar keine
Frage.
Ne? Aber es ist eigentlich in der Praxis ganz, ganz
nicht umsetzbar. Wir Menschen sind eigentlich nicht für diese Ernährungsform gemacht, oder?
Ja. Würde ich jetzt auch so sagen.
Auch wenn es total leicht verdaulich ist. Also ist natürlich super, ne? Wer Magenprobleme hat, kann das ja mal vielleicht mal ausprobieren. Aber es ist nichts, was man auf Dauer machen sollte.
Nein. Aber wenn du da draußen Frutarier bist, ich würde mich irrsinnig gerne mal mit dir unterhalten, weil das, glaube ich, schon sehr spannend ist, aus was für Gründen man das auch macht. Also außer, dass man der Pflanze jetzt nicht wehtun möchte. Aber ja, ich glaube, das wäre sehr interessant. Also wenn du Frutarier bist, melde dich gerne bei uns, dann machen wir mal eine Folge zusammen und du darfst uns gerne das mal ganz genau erklären, wie das so ist.
Ja, wäre sicher spannend.
Ja, weil viele haben ja Angst vor Obst, beziehungsweise vor dem Fruchtzucker in dem Obst.
Na? Ach so, ja. Okay, weil es ja auch nicht so gut für die Zähne
ist. Genau, das ist nämlich wissenschaftlich auch so der Hintergrund, weshalb die Wissenschaft sagt, als Frutarier kann es halt wirklich durch diesen hohen Fruchtzuckergehalt die Zähne schädigen. Das ist ganz so toll.
Das stimmt, das darf man natürlich dann auch immer nicht vergessen. Ne? Und wenn man vielleicht sowieso mit den Zähnen so ein bisschen Probleme hat und da kommen wir ja auch wieder auf unser altbewährtes Thema, die Wechseljahre zu sprechen, da sind die Zähne ja eh ein ganz schwieriges Thema. Haben wir auch noch auf unserer To-Do-Liste, werden wir auch noch mal behandeln. Ne?
Nach den Füßen kommen die Zähne.
Wobei ich das wirklich ein total wichtiges Thema finde mit den Zähnen. Und ja, da muss man dann schon aufpassen.
Das stimmt. Und tatsächlich war die frutarische Ernährung auch die Ernährung, wo ich am schwierigsten ein Rezept gefunden habe. Ne, weil du ja wirklich, wenn du nur, ne, ja. Aber ich habe mir gedacht, Sudels würden gehen. Also Nudeln aus Gemüse, wie zum Beispiel Zucchini.
Habe ich ja schon ewig nicht mehr gegessen, muss ich sagen.
Ich auch nicht, tatsächlich. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das müsstest du jetzt demnächst mal machen.
Ja, ist auch wirklich total lecker. Ist eins meiner Lieblingsrezepte übrigens. Ein bisschen aufwendig, weil die Zudels ja dann erstmal zu den Nudeln gemacht werden müssen. Also die Zucchini wird dann aufgeschnitten. Und das ist halt schon ein bisschen ja, zeitaufwendig, aber es lohnt sich. Also jeder, der es noch nicht gemacht hat oder noch nicht probiert hat, sollte es testen.
Ja, bin ich auch dafür. So, und wenn wir jetzt von den Fruitariern mal weitergehen, gehen wir zu den Rohköstlern. Der Unterschied ist, dass die Rohköstler ihre Lebensmittel, also die Früchte oder das Obst, bis maximal 42, 47 Grad, sowas um den Dreh, erhitzen dürfen.
Okay. Weil sie glauben, dass die Temperaturen die Vitamine und Enzyme zerstört?
Genau, also nicht mehr wie, so sagen wir mal, 47 Grad. Also das ist schon die Höchstgrenze, ne?
Ja.
Genau. Und die Ernährung ist halt logischerweise unwahrscheinlich reich an Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, weil du ja hochköstlich alles zu dir nimmst. Ne? Nüsse oder so, die werden nicht gebraten oder geröstet oder so, sondern in der rohen Form verwendet.
Aber bedeutet wahrscheinlich auch, dass es schwer verdaulich ist, oder? Weil gerade wenn man Rohkost zu sich nimmt, ist es, wenn man Magenbeschwerden hat, schon ein kleines Problemchen.
Genau.
Kommen wir auch wieder auf unsere Wechseljahre zu sprechen, auf die Hormone. Wenn alles sich dreht im Körper, sage ich mal, wird es schwierig.
Genau. Deswegen sollte man ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Rohkostplatte oder sowas macht, ne, abends,
ja,
vorher tatsächlich was gegessen haben. Ne? Dass erst mal der Magen gefüllt ist und wenn du dann die Rohkost draufpackst, ist es nicht mehr ganz so schlimm.
Also du meinst, dass es dann besser verdaulich ist?
Okay.
Komm, dann habe ich mir noch nie Gedanken drüber.
Ja.
Was du vorher in deinen Magen gepackt hast, ne? Wenn das ein Big Mac war vorher, ist vielleicht...
Ja, dann ist es vielleicht blöd, wenn du... Wenn du einen empfindlichen Magen hast, aber tatsächlich schon, ja. Mhm. Ja, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Weißt du es?
Nee, aber du bestimmt, oder?
Ja, also Befürworter der Rohkost, die argumentieren ja damit, dass das Erhitzen der Enzyme und der Vitamine, dass das Erhitzen die Enzyme und die Vitamine zerstört. Aber wissenschaftliche Studien zeigen jedoch, dass der Körper manche Nährstoffe erst durch das Erhitzen auf
Das würde ja dann eigentlich genau das Gegenteil bedeuten.
Also ich kenne so ein paar Influencer, die sich rohköstlich ernährt haben, ganz, ganz lange Zeit.
Ja.
Und da tatsächlich alle so nach und nach immer mehr so ein bisschen mehr in die gekochte Richtung gegangen. Also die sind jetzt nicht komplett, aber man hat denen das dann schon am Blut und so angemerkt und angesehen, auch im Gesicht und an ihrem ganzen Erscheinungsbild, dass das vielleicht auf Dauer jetzt nicht die allerbeste Idee ist.
Ehrlich, hat man es auch optisch gesehen, tatsächlich? An der Haut, oder?
Haut, Haare.
Oh ja, okay.
Ne?
Ja gut, klar, natürlich, das ist dann natürlich nicht so gut. Aber dann ist es ja gut, dass sie es auch früh genug gemerkt haben und dann einfach so ein bisschen umgestiegen sind und wieder mehr erhitzen und zubereiten, also fertig zubereiten und nicht nur alles in Rohkost verzehren.
Also tatsächlich glaube ich, wenn du das verträgst, ist das so mal oder
okay.
Mal gar nicht so schlecht.
Ich habe jetzt keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt.
Okay. Eine kleine Unterbrechung.
Ja, ja genau.
Also was ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, an sich, wenn man das mal integriert, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man es denn verträgt vom Magen her. Ne? Also an sich so ein bisschen Rohkost knabbern und so ist gar nicht so schlecht. Und was vor allen Dingen richtig cool ist, ist, wenn es fermentiertes Gemüse ist.
Das soll ja sehr, sehr gesund sein.
Ja. Haben wir da ein Rezept auf dem Blog, irgendwas fermentiertes?
Kimchi.
Kimchi. Das ist sehr cool und sehr lecker. Ich habe uns das jetzt noch nicht probiert, aber du hast es ja selber gemacht.
Ja, es war sehr scharf. Also das erste Mal war es sehr, sehr scharf, weil ich habe dann ein fertiges Rezept oder ein vorgegebenes Rezept ausprobiert und war ein bisschen überrascht, wie scharf sowas sein kann. Unser Rezept ist jetzt ein bisschen abgeschwächt, schmeckt super gut und man kann es wirklich auf oder zu ganz, ganz vielen Gerichten eigentlich kombinieren, ne?
Ja.
Also in Salaten, mit dem Reis mixen. Ich finde super.
Ja, und gerade das Fermentierte ist halt super gut, ne, für die Verdauung, ne? Ja, und von Verdauung leiten wir mal über zur Paleo-Ernährung. Sagt dir das was?
Habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Es ist doch diese steinzeitliche Ernährungsform, oder?
Also erlaubt sind Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen. Wobei im Gegensatz dazu Getreide, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und verarbeitete Lebensmittel tabu sind.
Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sogar die Hülsenfrüchte dann tabu sind.
Weil,
gut, in der Steinzeit gab es das wahrscheinlich, wurde das noch nicht so angebaut, ist ja klar, ne? Aber trotz allem hätte ich jetzt, weiß ich nicht.
Tatsächlich weiß ich gar nicht, warum das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zu gefährlich war, das zu ernten. Ne? Wenn man so an die Steinzeit zurückdenkt, so die Tiger und so, und Tiger haben ja Fleisch gegessen, aber so die anderen Tiere, die Gemüse gegessen haben, die haben vielleicht auch das gegessen.
Ja, das kann gut sein.
Ja, aber trotz allem, diese Ernährung ist halt einfach sehr naturbelassen. Und man meidet tatsächlich Lebensmittel, die oft Unverträglichkeiten auslösen. Also das ist ein großer Vorteil, ne?
Ja, klar, gerade, ich sag mal, Glutenunverträglichkeit ist dann komplett ausgeschlossen. Das Problem hat man dann einfach
richtig
nicht.
Laktoseintoleranz.
Auch, tatsächlich, ja stimmt, weil man ja auf Milch verzichtet. Also es hätte schon Vorteile.
Es hätte schon Vorteile, allerdings, aber es schränkt halt unwahrscheinlich ein, ne?
Wollte ich gerade sagen.
Deswegen, also die soziale Umsetzbarkeit von der Paleo-Diät ist halt schwierig.
Ja.
Dadurch, dass wir keine Milchprodukte essen dürfen, ist ein Kalziummangel halt möglich. Sagt die Wissenschaft, dass die Paleo-Diät halt auf der Theorie basiert, dass unser Körper genetisch nicht an moderne Lebensmittel wie Getreide und Milchprodukte angepasst ist.
Okay.
Ja. Das Meiden von Zucker und Fertigprodukten ist da halt der Hauptgrund für die gesundheitlichen Vorteile. Hört sich erstmal gut an. Und Fertigprodukte können wir uns jetzt sowieso drüber streiten,
ob sie gegessen werden sollten. Man sollte sie reduzieren.
Aber wie gesagt, dass man da so Milch weglässt.
Aber das ist schon schwer.
Proteine. Wo soll ich die? Jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. Fleisch, ne, gut, im Fleisch sind dann die Proteine mit drin, ne? Wenn du Geflügel oder sowas oder ein Fisch.
Ja, das stimmt. Und wenn man sich steinzeitlich ernährt, müsste man eigentlich auch sehr, sehr viel Fleisch zu sich nehmen, würde ich mal so behaupten, oder?
Ja. Schon.
Aber es ist wirklich nur Fleisch und Fisch. Alles andere wird schwierig.
Ja.
Im Gemüse, im Obst nicht, in den Nüssen, in den Samen.
Also Kalzium und Proteine aus Milch und Hülsenfrüchten ist dann da nicht, ne? Aber dafür kann man natürlich zum Beispiel solche tollen Sachen machen wie Saatenbrot mit Hähnchenfleisch drauf oder sowas, ne?
So was klingt lecker, ist auch sehr sättigend, denke ich. Das Saatenbrot haben wir auch auf so einem Blog.
Ach ja, stimmt. Richtig, genau.
Ja, sehr lecker.
Ja, deswegen also so, es fällt einem schon immer mal so, wenn man das so hört, ne? Was darf man, was darf man nicht bei so einer Ernährung, fällt einem schon immer mal so ein, was könnte man da essen oder was nicht.
Genau, also man ist da, glaube ich, nie ganz ideenlos. Nur ich glaube, wenn man es halt jeden Tag machen muss, wird es dann erstmal schwierig und ist eine große Hürde.
Das stimmt. Aber was eine weniger große Hürde ist, und jetzt kommen wir mal zu, in Anführungsstrichen, anderen Ernährungsformen, also die jetzt nicht unbedingt essen, oder doch essen schon, aber die andere Dinge noch zusätzlich mit vorschreiben, wie zum Beispiel bei der Trennkost. Hast du das schon mal gemacht?
Trennkost? Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß, es war auch früher eigentlich viel mehr im Trend als heute, würde ich sagen.
Tatsächlich schon, ja.
Ich kann mich daran erinnern, wenn man zum Beispiel im Krankenhaus war, da gab es immer Trennkostgerichte, oder? Also da wurde viel und häufig drauf geachtet. Also es gab immer die normale Ernährung und dann Trennkost. Die dann so, okay.
Also ich war tatsächlich nur zu den Geburten meiner Kinder bis jetzt im Krankenhaus. Da kann ich dir gar nicht sagen, ob da was von Trennkost stand. Schonkost stand da, aber Trennkost?
Ja, Schonkost auch.
Weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber bei der Trennkost ist ja eigentlich so, dass du Kohlenhydrate und Eiweiß in einer Mahlzeit nicht zusammen zu dir nimmst.
Mhm.
viele sagen, dass du dadurch abnimmst, ne? Weil Kombination von Fleisch und Brot oder Fleisch und Nudeln, also typische Bolognese-Soße mit Nudeln, ist jetzt nichts für Trendköstler, ne? Ja, aber es gibt keine wirklichen wissenschaftlichen Beweise für die Wirksamkeit, ne? Und die Trennung, diese strenge Trennung, das kann den Alltag halt auch schon ganz schön erschweren.
Ja, auf jeden Fall. Denke ich auch. Also das muss man dann, glaube ich, auch wirklich wollen.
Ja. Und unser, das kommt halt noch so hinzu, ne? Unser Verdauungssystem ist in der Lage, gleichzeitig Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu verarbeiten. Also warum sollte ich dann das machen? Weil die Gewichtsabnahme, die oft einfach berichtet wird von vielen, die das ausprobiert haben, ist ja in der Regel auf das bewusstere Essverhalten, ne, und die geringe Kalorienaufnahme zurückzuführen, würde ich jetzt mal so schätzen. Und nicht eher auf, ich habe das getrennt. Aber ja, auch hier der Aufruf, wenn du mit Trennkost schon richtig tolle Ergebnisse erzielt hast und magst auch einfach mal in unserem Podcast von berichten, melde dich gerne. Dann machen wir mal eine kleine. Ah, gut. Aber so Standardsachen, wie Ofengemüse mit Kartoffeln, wäre ein typisches Trennkostgericht, ne?
Auf jeden Fall.
Oder?
Gulasch. Nur Fleisch.
Nur Fleisch. Fleisch und Gemüse. Als Gulaschsuppe dann am besten, ne? Und Kartoffeln. Ja. Okay.
Nichts auf jeden Fall. Thema.
Da sind wir, jetzt trennen wir mal nicht, sondern jetzt lassen wir mal weg, nämlich Low Carb.
Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir zu Low Carb kommen.
Ja. Hast du das schon mal probiert?
Nee, auch noch nicht. Aber machen viele.
Also du bist nicht so experimentierfreudig, wie ich feststellen muss, ne?
Nee, nicht wirklich. Hast du schon mal probiert?
Ja, probiert, ja.
Und, hat das gut funktioniert?
Naja, im Prinzip, also du hast ja, um jetzt nochmal auszuschweifen, als Glutenunverträglichkeitsmensch gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Also du kannst ja entweder weglassen, dann bist du bei Low Carb, oder du ersetzt es.
Mhm.
Ja. Weglassen ist erstmal eine Option. Ja. Ja, ich glaube, es funktioniert. Also ich habe damit schon so ein paar Sachen abnehmen, also ein paar Sachen, ein paar Kilos abnehmen.
Bekommen.
Ja, weil ich so der totale Nudelfan bin.
Das heißt, du hast dann viele Nudeln?
Das ist so ähnlich wie mit Kaffee. Sie kochen Nudeln und dann bleiben Nudeln übrig und dann machst du noch mehr Nudeln und dann isst du 3 Tage Nudeln, weil Nudeln sind toll.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man sie gerne isst, dann ist das halt auch okay, ne? Dann kann man damit theoretisch leben, ne? Das ist das Problem.
Ich schon. Der Rest meiner Familie nicht. ja. Aber da haben wir ja eben drüber gesprochen. Nudeln sind da eine tolle Alternative.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte nicht so ohne weiteres komplett auf Kohlenhydrate verzichten.
Ist es schwierig, ne? Weil, da sind wir mal ehrlich, ja. So wir Deutschen.
Wir lieben halt unsere Beilagen.
Und wir lieben unser Brot.
Ja, stimmt. Ohne Brot geht gar nichts.
Brot oder Frühstück.
Frühstücksbrot.
In der Brotdose. Also Brot ist irgendwie schon allgegenwärtig und immer irgendwie den ganzen Tag präsent.
Ja, das stimmt. Und wenn man dann komplett drauf verzichten soll, ist es für viele ein Riesenproblem.
Genau. Und ich glaube, das ist auch so der größte Nachteil des Ganzen.
Aber klar, wenn man es natürlich dann schafft, darauf zu verzichten, ist es eine gute Sache, denke ich. Und hilft wirklich, auch schneller abzunehmen.
Kohlenhydrate steigern natürlich auch den Insulinspiegel, ne? Und wenn du darauf verzichtest, dann kann man den.
Stabilisiert sich.
Genau.
Ne?
Dann kann man den stabilisieren und den Spiegel senken. Und ja, Heißhunger ist da auch so ein Thema, ne? Gerade auch, wie wir in den Wechseljahren sind, wenn sich da alles so umstellt. Die Senkung des Insulinspiegels. Die kann halt auch Heißhunger verhindern oder wehren oder weniger machen. Und ja, die Fettverbrennung wird dann auch angekurbelt. Ne?
Auf jeden Fall.
Aber da kommen wir noch mal ganz kurz zu den Kohlenhydraten. Es gibt ja unterschiedliche Kohlenhydrate. Also es gibt ja gesunde Kohlenhydrate und weniger gesunde Kohlenhydrate. Also die gesunden Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel Vollkorn und Gemüse und die weniger sind jetzt Zucker und Weißbrot. Wenn man jetzt besser essen sollte und was besser nicht, glaube ich.
Kann man sich schon denken?
Und denken? Weißbrot natürlich nicht. Ja, am besten immer die Vollkornvariante wählen, wenn dann. Aber am besten sollte man das reduzieren, würde ich sagen. Ja.
Ist gut,
aber ein bisschen reduziert ist auch schon mal ein Vorteil.
Weil ich glaube, ganz verzichten würde schwierig werden.
Ja, aber tatsächlich haben wir auch ein paar Rezepte auf dem Blog, die sind Low Carb. Fällt dir eins ein?
Lass mich kurz überlegen. Vielleicht eine Pizzasuppe?
Glaub ja?
Ne? Die müsste eigentlich sehr Low Carb sein. Da sind keine Kohlenhydrate drin oder so gut wie gar keine.
Ich glaube, gehaschtes und Mais und Paprika, Tomaten, sowas in der Art. Ne? Ist da alles
genau. Drin. Aber Kartoffeln sind zum Beispiel keine drin, wo ja, die ja häufig in so Suppen reinkommen. Ne? Also die Pizzasuppe wäre, glaube ich, ein klassisches Low-Carb-Gericht.
Das hört sich gut an. Ja. Und die strengere Form von Low-Carb ist Keto, also ketogene Ernährung. Da geht es allerdings dazu, den Körper in diesen Zustand der Ketose zu versetzen, ne? Indem er dann Fett statt Glukose als Energie nutzt.
Ja.
Das heißt, es ist sehr effektiv zur schnellen Gewichtsabnahme und wird auch therapeutisch bei manchen Krankheiten tatsächlich angesetzt.
Okay. Weißt du, bei welchen zum Beispiel?
Ganz typisch wird die ketogene Ernährung gerne bei Lipödem auch eingesetzt.
Okay.
Aber es gibt auch Leute mit Epilepsie zum Beispiel. Da kann man auch helfen. Mhm. Also das ist sehr interessant, sich mal damit zu auseinanderzusetzen.
Ja.
Ja. Hat aber auch so seine Nachteile. Das heißt, man sollte da schon in gewisser Weise das alles mal so ein bisschen immer kritisch auch nochmal hinterfragen, weil auch hier ein Nährstoffmangel vorkommen kann.
Klar, wenn man natürlich komplett auf die Kohlenhydrate verzichtet, da fehlt einem natürlich einiges.
Und wenn man Fette anstatt Zucker als Hauptenergiequelle verbrennt,
ja,
dann kann das natürlich auch zu so einer genannten Keto-Krippe kommen. Also das ist dann auch nicht so ganz so cool. Gerade wenn man dann so Sachen hat wie Epilepsie oder so, sollte man das wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht.
Sollte mir Spaß machen.
Also es kann helfen, aber da sollte dann der Arzt auch wirklich sich mit Ernährung auskennen und sollte dann da
einen begleiten.
Einen sehr gut begleiten. Ne? Ist zwar ein bisschen schade, weil viele das Ernährungsthema
Ärzte
gar nicht so richtig in ihrem Studium haben.
Und sich halt auch häufig nicht damit beschäftigen wollen, glaube ich. Weil sie haben ja auch immer sehr, sehr viel zu tun. Ne? Und ich glaube, dann auf jeden Patienten so individuell einzugehen, da reicht wahrscheinlich auch einfach nicht die Zeit.
Naja, was heißt individuell einzugehen? Ich bin ja ein Freund davon, ich würde es eher über die Ernährung probieren, als dass ich mir eine Pille einschmeiße.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist eigentlich jeder ein Freund von, aber das Problem ist halt, es ist wirklich über die Ernährung, also oder den Leuten näher zu bringen, sich anders zu ernähren, ist, glaube ich, für einen Arzt auch sehr schwierig, weil er hat halt immer nur dieses kleine Zeitfenster, wo er dich sieht und da kannst du jemanden nicht komplett da beratend zur Seite stehen.
Ja, genau.
Deswegen wird man ja auch häufig vom Arzt dann zur Ernährungsberatung weitergeleitet.
Findest du, dass das häufig ist? Ich finde das tatsächlich gar, also vielleicht gehe ich auch zum
falschen Arzt.
Obwohl ich sehr zufrieden bin mit meiner Hausärztin. Aber ja, das ist schwierig. Also Ernährung und Ärzte ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo man sagen muss, vielleicht ist es sogar besser, man erkundigt sich da an anderer Stelle.
Ach, ich kann jetzt über meinen Arzt da jetzt nichts sagen. Der hat mich tatsächlich wirklich schon mal zur Ernährungsberatung geschickt.
Also bei mir war es ja ganz kurios. Ich hatte Rücken, bin zum Orthopäden und der hat dann Glutenunverträglichkeit festgestellt. Also ein Orthopäde.
Der Orthopäde.
Okay. Und daher ist das, deswegen sage ich ja, es ist schwierig mit den Ärzten. Ne? Wenn sie sich da auskennen oder so, dem sein Sohn hat halt Zöliakie, deswegen hat er sich da gut ausgekannt und hat da nochmal ein ganz anderes Auge drauf gehabt. Aber
da war das im Prinzip dein Glück, dass der dann mit in der Praxis.
Also, man muss da immer mal so gucken. Aber kommen wir nochmal zur ketogenen Ernährung zurück. Zurück zum Thema. Hast du denn eine Idee, welches Rezept auf dem Blog ketogen sein kann?
Ja, bestimmt auch irgendwas mit Fisch. Ne? Ja. Lachs vielleicht?
Lachs.
Ne? Ja, Wir haben ja eben schon den Lachs vom Grill gehabt, jetzt vielleicht den Lachs im Ofen.
Ja, mit leckerem Gemüse zum Beispiel.
Zum Beispiel,
ja. Total leckeres und auch gar nicht so fettig. Also der Lachs an sich schon.
Ja, aber es sind ja gesunde. Sind
gesunde Fette, ne? Also immer schön auf gesunde Fette achten. Das hatten wir ja eben schon mal mit den Kohlenhydraten.
Muss man ja immer unterscheiden.
Genau. Das muss man unterscheiden. Oder?
Oder?
Kommt die Überleitung? Intuitiv.
So, und wie ernährt man sich dann?
Intuitiv entscheiden. Dann kommen wir nämlich zu der intuitiven Ernährung.
Das heißt, ich kann essen, was ich will, weil ich gerade intuitiv Hunger auf Schokolade habe.
Schokolade hat Proteine, ja. Nein, im Prinzip geht es darum, anstatt starre Regeln zu befolgen, lernt man da auf den natürlichen Hunger und das natürliche Sättigungsgefühl zu hören. Also man sagt ja eigentlich erst so nach 20 Minuten setzt ihr ein Sättigungsgefühl ein. Aber manche sind ja nach 10 Minuten schon fertig mit dem Essen, weil sie
einfach so schnell,
schnell gegessen haben, dass sie die 20 Minuten ja gar nicht am Tisch sitzen.
Ja.
Aber wenn du halt langsam isst und auf gewisse Signale deines Körpers einfach hörst, dann weißt du, wann Schluss ist.
Okay, das heißt also, es fördert so ein bisschen das psychologische Wohlbefinden.
Es fördert das psychologische, das hast du jetzt aber schön gesagt. Ja, also es erfordert natürlich ganz viel Geduld und Achtsamkeit. Ne? Also da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen und in der heutigen schnelllebigen Zeit ist das viele einfach eine Herausforderung. Ne? Hier mal schnell zum Bäcker und ein Brötchen geholt, da mal zur Fastfood-Kette gerannt und irgendwas zum Mittag geholt, weil ich brauche jetzt was. Oder auch die Schokolade oder die Tüte Chips oder was auch immer. Ne?
Ja.
Aber tatsächlich ist es so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen oder gehört hast, es gibt ja eine Dokumentation auf Netflix, glaube ich, die Blue Zones.
Nee, die kenne ich nicht. Geht's? Warum?
Es gibt so blaue Zonen auf der Welt, wo 100-Jährige leben. Also die
besonders häufig 100-Jährige.
Genau, besonders viele und besonders häufig 100-Jährige leben. Und die wurden dann untersucht. Warum ist das so?
Ja.
Und da wurde zum Beispiel unter anderem gesagt, dass die ganz automatisch und intuitiv ihren Magen immer nur bis zu 50% befüllen. Und dann merken, dass der dann voll ist.
Dass ja.
Das reicht an Energie, was sie zu sich genommen haben, und dann noch ihren Alltag zu bestreiten.
Okay.
Also das fand ich total interessant, weil meistens isst man sich ja voll.
Ja, eigentlich überall.
Man, man weiß, man
sagt nicht, genau.
Entweder man merkt es nicht oder man weiß, okay, ich kriege jetzt erst in 6 Stunden wieder was zu essen oder so.
Oder weil es einfach total lecker ist und man nicht aufhören
kann. Ja. Oder halt der Hungerneid da, der Futterneid da ist.
Der Futterneid. Ja, natürlich, das stimmt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas helfen würde. Aber das ist interessant zu hören, dass es bestimmte Regionen gibt, wo es vielleicht besser funktioniert als in so Ländern wie bei uns in Deutschland.
Ja, das stimmt.
Hast du denn ja auch so ein Land im Kopf?
Nee, tatsächlich nicht. Das waren irgendwelche ganz bestimmten Inseln und die Namen habe ich leider vergessen. Tut mir leid. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken.
Das ist jetzt ein Netflix-Tipp von dir.
Das ist jetzt ein Netflix-Tipp von dir.
Blue Zone.
Blue Zones.
Ich werde es mir auch mal anschauen. Also das hört sich auf jeden Fall interessant an.
So eine Miniserie. Also ist eigentlich ganz cool gemacht.
Ja, cool.
Genau.
Genau.
Ja.
Ja.
Von intuitiver Ernährung kommen wir doch mal. Ach so, nee. Halt, stopp.
Was? Haben wir was vergessen?
Im Zuge der intuitiven Ernährung würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ist goldene Milch etwas, was man sehr empfehlen kann. Und da haben wir ja auch ein Rezept auf dem Blog.
Ne? Das stimmt.
Weil die hat ja auch viele gesundheitliche Vorteile.
Und sättigt auch.
Und sättigt auch ein bisschen.
Ja.
Genau. Und da ist ja Kurkuma drin, ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Das ist ja super entzündungshemmend. Das heißt, ich glaube, dass man da intuitiv, wenn man das weiß, um die Vorteile von Kurkuma und von warmen Getränken, weil da sind wir so auch noch so ein bisschen, geht es in diese ayurvedische Richtung,
ja,
dass man dann da vielleicht auch intuitiv einfach mal eine Mahlzeit damit beginnt oder ersetzt vielleicht sogar, je nachdem, wie groß der Platz im Magen ist.
Ich stelle es mir auch für abends ganz nett vor. So ne, weil man wirklich noch ein kleines Hüngerchen hat. Und statt einfach was zu essen, dann auch so eine goldene Milch zu sich zu nehmen.
Zum Beispiel. Genau. So, aber jetzt die Überleitung. Intuitive Ernährung zu Clean Eating. Also, voller Fokus auf den Konsum von natürlichen und unverarbeiteten Lebensmitteln.
Also keine Fertigprodukte, kein Zucker, keine künstlichen Zusatzstoffe.
Nichts.
Nichts.
Okay. Das ist natürlich eine sehr, sehr gesunde Ernährungsform, die das Wohlbefinden steigern kann und den Körper natürlich total entlastet, ne? Weil alles das, was uns belastet, wegfällt.
Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Ja, der Nachteil ist natürlich, wie wir eben schon mehrfach festgestellt haben.
Wir brauchen Fett zur Zubereitung.
Richtig.
Das stimmt. Da kann man wirklich nicht einfach mal irgendwo in den Supermarkt gehen und sich eine Pizza holen.
Nein.
Weil es muss ja alles frisch zubereitet werden.
Und tatsächlich gibt es keine formale wissenschaftliche Definition. Aber das Konzept ist sehr, sehr gesundheitsfördernd, weil es auf dem Verzehr von nährstoffreichen und minimal verarbeiteten Lebensmitteln basiert. Also es ist schon an sich eine gute Geschichte. Gerade dieses Weglassen vom Zucker ist, glaube ich, das Hauptding bei der ganzen Geschichte.
Also man sieht auch, der Wegfall von Zucker ist eigentlich in verschiedenen Ernährungsformen wichtig. Ne? Also die wir jetzt heute aufgezählt haben, das spielt immer wieder eine Rolle.
Ja, das stimmt. Und wir sind ja noch nicht.
Am Ende.
Am Ende, ne? Aber so Sachen, ja, fällt dir irgendwas Spezielles ein? Ein Rezept vielleicht zum Abschluss von
Salat? Tabouleh, kennst du den Salat?
Tabouleh, ja.
Ja, ein sehr leckerer Salat, auch mit Linsen. Super, einfach zuzubereiten, so ein bisschen orientalisch angehaucht.
Sehr gut.
Also es wäre ja dann Clean Eating,
genau.
Ne?
Ja.
Oh, habe ich aufgepasst.
Hast du aufgepasst, ne? Oder ganz normale rote Linsensalat ist auch sehr lecker.
Oh ja.
Auch auf dem Block. Ja. Wenn wir da keinen Zucker drin haben, haben wir da wahrscheinlich Honig drin. Also natürlichen Zucker quasi. Ne?
Ja.
Aber dann gibt es ja jetzt auch noch die zuckerfreie Ernährung. Auch wieder eine Form der Ernährung, wo man halt wirklich sagt, man verzichtet auf raffinierten Zucker und zugesetzte Süßungsmittel. Ja, der Vorteil.
Stabilisiert sie den Blutzuckerspiegel.
Ja, reduziert das Risiko für Übergewicht und Diabetes logischerweise.
Und man hat keinen Heißhunger mehr, oder?
Ja.
Schön gesagt und ich glaube, das wäre auch eine tolle Sache, aber ich glaube, so ganz zuckerfrei kriegt es kaum jemand hin,
ja.
Oder?
Ja.
Leider.
Tatsächlich am allererschreckendsten fand ich, dass ich gesehen habe, dass es in Senf Zucker gibt. Also es gibt Senfsorten, die haben Zucker enthalten. Das ist doch krass.
Ja, viel sogar. Also es gibt viele Senfsorten, die sehr viel Zucker enthalten haben. Oder was ich zum Beispiel auch echt krass finde, Rotkohl im Glas. Hast du schon mal geschaut, wie viel Zucker da drin ist?
Ja, ist auch krass, ne?
Es ist so erschreckend, wirklich. Du denkst, du kaufst Rotkohl und es ist ja Gemüse und es ist gesund und es ist einfach so viel Zucker.
Ja, das ist wirklich krass. Und genau das macht das Ganze ja auch so schwierig, ne?
Mhm.
Weil in sehr, sehr vielen Fertigprodukten der Zucker einfach als Konservierungsmittel drin ist.
Ja, genau. Man muss es wirklich, bei der zuckerfreien Ernährung müsste man sich angewöhnen, alles selber zuzubereiten. Frisch. Und immer zu Hause.
Ja, die Alternative wäre halt Salz, ne, zum Konservieren. Aber bei manchen... Ja,
ist auch nicht unbedingt so gut.
Ja. Ein hoher Salzkonsum ist auch wieder nicht gut, ne? Aber Fakt ist nun mal, dass Zucker leider, oder was heißt leider, hoher Zuckerkonsum geht ja einher mit Entzündungen im Körper, Übergewicht und Insulinresistenz.
Mhm.
Ne? Also von daher ist das, zumindest das Reduzieren von Zucker... sollte von jedem eigentlich das Ziel sein, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja. Das sehen wir auch wieder bei der WHO, die empfiehlt ja eigentlich auch weniger Zucker zu sich zu nehmen. Ja,
viel, viel weniger Zucker.
Ja. Ich glaube, die haben ja auch eine Grammangabe drin, das weiß ich jetzt gerade nicht. Hast du die im Kopf? Aber sie war sehr gering, weil wenn man mal überlegt, dass es wirklich in ganz, ganz vielen verarbeiteten Lebensmitteln einfach drin ist, wo du nichts für kannst, was du automatisch zu dir nimmst am Tag, da wird es schon echt sportlich. Dieses Ziel zu erreichen.
Da gibt es ja auch total tolle Dokumentationen über Zucker.
Ne? Ja.
Voll verzuckert, habe ich gesehen. Habe ich schon mehrfach gesehen, habe ich sogar das Buch davon und die DVD. weil ich das so interessant fand. Ne? Also das ist ja, mit dem Zucker ist das so ähnlich wie mit dem Kaffee. Ne? Also man isst eigentlich sind wir richtig abhängig davon.
Ja, es macht auch abhängig, ganz klar. Weil man merkt ja auch, wenn man so eine Zeit lang auf Zucker verzichtet hat und hat diese erste Phase überwunden, wird es ja auch plötzlich angenehmer. Also die ersten Tage denkt man ja eigentlich nur an den Zucker, nur an Süßigkeiten und möchte immer irgendwas zu sich nehmen. Und irgendwann kommt der Punkt, da sagst du dir, wow, es geht ja auch ohne.
Aber weißt du was, ich glaube, da müssen wir nochmal eine extra Folge machen.
Ach, mal. Sonst wird es ja sehr lang. Ich möchte mich gar nicht aufweichen. Mach weiter.
Nein, also Zucker ist, glaube ich, wirklich ein Thema, auch gerade in den Wechseljahren, wo man echt drauf achten sollte.
Definitiv.
Je älter man wird. Also die Jungen vertragen das ja besser als wir, ne? Mhm. Auch wenn es ums Abnehmen geht oder generell auch so von den Stimmungen her, ne? Also man kann da ja richtig hangry werden, ne? Das gibt ja diese typische Werbung. Isst mal einen Snickers, du wirst schon wieder hangry. Also von daher, ich glaube, Zucker müssen wir nochmal in einer extra Folge besprechen.
Das stimmt.
Aber es gibt ja super tolle Alternativen, wenn man Sachen mit Fruchtzucker oder mit Früchten einfach süßt. Ne? Also Banane zum Beispiel gibt einen super tollen süßen Geschmack.
Ohne Industriezucker verwendet Zauber.
Ne?
Das stimmt.
Die haben zum Beispiel auf dem Blog total leckere Himbeer-Energy-Balls.
Ja, sehr lecker.
Die sind auch zuckerfrei und die
Bananenbrot auch.
Sehr lecker.
Mhm. Liebe ich.
Ja. So, und jetzt kommen wir mal von diesem schweren Thema zu etwas Urlaub.
Ja.
Zu der mediterranen Ernährung.
Das hört sich gut an.
Hört sich gut an. Weißt du, was
das ist? Ja. Ja, bestimmt sowas Leichtes mit viel Gemüse, Obst, Olivenöl, Nüssen, Fisch.
Ja.
Alles, was man so im Urlaub halt auch sehr gerne zu sich nimmt.
Genau. Also mediterrane Ernährung ist eine der am besten erforschtesten und als gesündesten Ernährungsformen geltenden Diäten.
Mhm.
Diäten in Anführungsstrichen, weil da kannst du so leckere Sachen mitmachen und senkst gleichzeitig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Demenz. Und das auch noch nachweislich. Also das ist wirklich richtig, richtig krass.
Und das ist eigentlich total abwechslungsreich und auch super lecker, oder?
Ja. Total. Eigentlich gibt es auch keine
Nachteile. Das gibt es eigentlich selten.
Ne? Ja, aber die größte Herausforderung ist einfach die Umstellung und die hochwertigen Lebensmittel, die halt dementsprechend auch Geld kosten. Ne?
Ja.
Wenn du dir so überlegst, was kostet ein gutes Olivenöl, was nicht so schnell ranzig wird, was richtig auch wirklich nach Olive schmeckt.
Das stimmt. Da muss man schon tiefer in die Tasche greifen.
Ja.
Also sprich, man muss sich diese Ernährungsform irgendwie auch leisten können dann, ja, oder?
Ja, leider. Aber zum Beispiel gilt diese Ernährung auch als Goldstandard für Herzgesundheit.
Das heißt, wenn man wirklich mit dem Herz Probleme hat, sollte man sich da so ein bisschen drauf konzentrieren und einfach ein bisschen mehr Wert darauf legen, oder?
Ich meine, du senkst damit deinen Cholesterinspiegel und den Blutdruck. Der wird reguliert.
Geringeres Risiko an Herzinfarkten, Schlaganfällen.
Sollte man sich das schon mal überlegen und durch den Kopf gehen lassen, ne? Also googelt das gerne mal oder sagt uns Bescheid, dann machen wir darüber auch nochmal eine ganz eigene Folge.
Mediterrane Ernährung.
Genau. Ja.
Klingt super.
Ja. Und das beste Beispiel ist rote Beete aus dem Ofen. Total lecker. Wer keine rote Beete mag, sollte dieses Rezept ausprobieren, weil das ist echt mega.
Und ganz ehrlich, Leute, ich mag keine rote Beete und finde es auch super. Weil das ist das einzige Rezept, wo rote Beete nicht nach rote Beete schmeckt. Oder?
Das stimmt.
Also ganz anders, als man es eigentlich kennt. Man hat ja mal bei rote Beete diesen erdigen Geschmack im Mund. Und das ist da ja nicht, ne?
Also ich habe tatsächlich eigentlich immer nur rote Beete aus dem Glas gegessen. Und dann habe ich das ja mit richtiger rote Beete, das war
träumig. So, jetzt hast du aber bestimmt noch eine Ernährungsform mitgebracht, wo du dich ganz besonders gut auskennst, oder? Die anti-entzündliche Ernährung?
Genau, die reißen wir jetzt auch nochmal schnell zum Schluss an.
Ja,
wir haben schon ganz schön Zeit verbraucht. Ja, also anti-entzündlich sagt eigentlich schon das Wort, wir reduzieren die Entzündungen im Körper durch diese Lebensmittel oder durch diese Art der Ernährung. Ne? Also viele Beeren, grünes Blattgemüse, ist auch Fisch dabei, Nüsse und lauter solche entzündungsfördernden Lebensmittel.
Und auch hier sollte Zucker reduziert werden und Transfette
nicht. Zucker und Transfette raus. Und dann haben die chronischen Krankheiten wie Rheuma, Arthritis und Autoimmunerkrankungen einfach weniger Chance, in unserem Körper zu wüten.
Mhm.
Das ist wirklich so. Also wenn du so eine chronische Erkrankung hast, auch wie das Lipödem, und du versuchst dich zu, sagen wir 90%, wollen ja immer noch so ein bisschen Spielraum lassen,
ja.
Du merkst das von den Schmerzen her. Weg kriegst du es natürlich nicht mit der Ernährung, gar keine Frage, aber
aber es wird besser, du linderst das. Ach, das ist ja verrückt. Also macht Ernährung doch wirklich einen ganz, ganz großen Teil aus bei solchen Erkrankungen.
Das stimmt, ja.
Ja, Wahnsinn.
Das ist wirklich ganz krass. Aber es hat halt in Anführungsstrichen den Nachteil, du musst immer ganz bewusst und diszipliniert bleiben und halt die Lebensmittel dementsprechend auswählen.
Was auch nicht so einfach ist, gerade wenn man damit anfängt, könnte ich mir vorstellen. Weil man steht dann ja vor einem riesigen Berg Unwissenheit und muss erstmal überlegen, was kann ich jetzt essen, was ist wirklich antientzündlich oder nicht,
ja,
oder?
Also man muss sich da schon gewisses Wissen aneignen, damit man da nicht irgendwie in eine Falle reintappt.
Ja, das glaube ich.
Ja. Ja, Rezepttipp zum Schluss.
Ja.
Shakshuka. Heißt das so?
Shakshuka.
Kennt ihr das? Kennst du das? Du hast es ja gemacht.
Ja, genau. Ich kenne das natürlich. Gibt es auch vegan und natürlich in Originalversion. Super lecker. Kennst du es?
Ja, ich kenne es auch.
Ja, wird ja im orientalischen Bereich eher oder in orientalischen Regionen eher zum Frühstück gegessen tatsächlich.
Ja, das ist auch krass, ne? Das habe ich auch gelesen und dachte so, interessant, wirklich interessant.
Ja, würden wir wahrscheinlich gar nicht zum Frühstück essen.
Eher so zum Mittag oder zum Abendbrot.
Weil wir haben ja unser Brot.
Genau, wir haben, oder unser Müsli.
Ja, oder unser Müsli, genau.
Ja, nein, Mona, also ich würde sagen, so grundsätzlich kann man keine von den Ernährungen als einfach die perfekte Ernährungsform festhalten,
das,
oder?
Das stimmt. Nee, das sehe ich ganz genauso. Es hat alles irgendwie seine Vorteile und Nachteile. Und die perfekte Ernährungsform gibt es eigentlich nicht für uns. Also gerade, wenn wir jetzt auf unser Thema zurückkommen, die Wechseljahre und für die Frauen ab 40, es kommt immer so ganz auf den individuellen, auf die individuelle Situation an, auf das Ziel, was du verfolgst und auch deinen Lebensstil, oder?
Genau, würde ich auch sagen. Klar, ist gar keine Frage. Wenn du solche Hormonschwankungen hast, solltest du deinen Körper nicht noch zusätzlich belasten mit gewissen Dingen. Mhm. Von daher würde ich dir eher raten, nur moderat Fleisch zu dir zu nehmen.
Ne? Genau.
Damit der Körper nicht so belastet wird. Wenn du jetzt eine Unverträglichkeit hast oder merkst, okay, ich vertrage das nicht so gut oder das nicht so gut, würde ich das vielleicht auch erstmal weglassen. Einfach um den Körper nicht noch zusätzlich zu belasten. Ne? Mhm. Das kann man so festhalten.
Aber wenn man eine empfehlen müsste, so spontan, würde ich wahrscheinlich am ehesten auf die mediterrane Ernährung gehen,
ja,
oder?
Würde ich auch sagen, tatsächlich.
Weil sie einfach für jeden ganz gut geeignet ist oder fast jeden. Es kommt natürlich trotzdem immer so ein bisschen auf die gesundheitlichen Bedingungen an. Das, ne? Aber es ist einfach umzusetzen, es ist gesund und ja, passt eigentlich auch gerade zu unseren Ü40.
Ja, genau. Da fühlen wir uns gleich ein bisschen wie im Urlaub. Das passt doch. Das kommt dann noch so
die Reisestimmung
dazu. Genau. Aber sag du uns doch gerne mal, wie du dich ernährst. Welches wäre dein Favorit? Wen würdest du gerne mal ausprobieren? Welche Ernährungsform? Und welche sagt
ich liebe wirklich.
Genau, welche liebst du auch nicht und welche würdest du niemals nicht ausprobieren? Schreib es doch gerne mal in die Kommentare.
Wir sind gespannt.
Lass ein Like da. Und vergiss natürlich nicht zu abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst.
Definitiv. Alles klar. Dann sind wir schon fertig.
Wir sind fertig.
Schon ist gut.
Eine sehr lange Folge heute für dich.
Ja, aber es war super interessant. Also Sarah, du hast uns echt da total gut durchgeführt, weil du hast dich auch am meisten damit beschäftigt. Und mega. Lass jetzt auf die Schulter
klopfen. Ja, ich glaube, ihr seht nicht, ich bin auf die Schulter.
Oh, kann
verdammt, ja.
Ja. Alles klar, dann macht's gut.
Ja, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.